Deutschlandfunk Kultur heute.
Zumindest die Natur scheint doch für viele etwas Tröstliches zu haben, wenn man sich die bevölkerten Flusspromenaden oder Wanderwege anschaut. Der Spaziergang ist eine Abwechslung von der doch irgendwann ein bisschen öden Routine der Corona-bedingten Unbeweglichkeit. Wir sprechen deswegen dieses Jahr zu Ostern über das Gehen und Spazieren als Kulturgut, angelehnt an Goethes Osterspaziergang. Der Philosoph Martin Heidegger hat das Gehen auf einem Weg bei Meßkirch als Denken in Bewegung verstanden, was er unter anderem in der kleinen Schrift Der Feldweg festgehalten hat. Ich habe den Philosophen und Heidegger-Experten Peter Trafny vor der Sendung gefragt, wenn Heidegger vom Weg selbst Zuspruch erfahren hat, was ist das denn für ein Verhältnis von Weg und Wanderer?
Ja, also zunächst einmal ist das natürlich gut beobachtet, dass der Weg Zuspruch stiftet, also so dargestellt wird, als wäre er eine gegebene Möglichkeit, als wäre er tatsächlich eine Gabe, die uns angeboten wird, von wem auch immer, und die wir wahrnehmen können, wenn wir uns darauf einlassen, einmal so gesagt.
Es ist ein wechselseitiges Verhältnis, oder? Weil der Weg braucht ja auch quasi die Wahrnehmung.
Ja, also er braucht vielleicht sogar so etwas wie ein spezifisches Denken, also eine Antwort auf diesen Zuspruch, dass der Feldweg ein gewisses Denken herausfordert.
Denken ist Bewegung und Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch über Heidegger, eine dauernde Bewegung der Gedanken, ohne dass diese sich auf einen spezifischen Gegenstand fixieren. Also was passiert hier beim Denken und Gehen gleichzeitig?
Also natürlich ist es in einer Hinsicht tatsächlich ein Feldweg da in der Nähe von Meßkirch, aber das, was Heidegger durch den Feldweg hindurch hört, ist ja das, was er auf so viele Arten und Weisen als Sein bezeichnet. Insofern ist der Feldweg ein Einstieg, ein Weg, der durchs Gehen, also durchs Denken, erst entspricht auf dieses Sein. Das ist das, was man dann Bewegung nennen kann.
Aber er hat einen Anfang und ein Ende. Und das im Prinzip ist schon eigentlich auch, wenn man jetzt mal das Denken bei Heidegger versucht zu verstehen, wie er das Denken begreift und welche Dynamik das Denken hat, da finde ich, ergibt sich vielleicht nicht unbedingt ein Widerspruch, aber Anfang und Ende gibt es da eigentlich nicht, sondern das Denken ist ja wie so eine elastische Bewegung, die immer wieder ja, sozusagen in Schwung kommt, oder?
Ja, ob der Feldweg wirklich einen Anfang und ein Ende hat, ja, also jedenfalls in dem Text sieht es so aus. Aber Sie haben schon ganz recht, man kann im Denken kein Anfang und kein Ende markieren. Also wenn nicht der Tod vielleicht so etwas wäre wie das Ende des Denkens, aber das wissen wir nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass man in gewisser Weise auch im Denken von Wegen sprechen kann. Also Heidegger macht das natürlich, er nimmt dieses Wort auch vielfach im Plural. Und wenn es dann Wege gibt, dann gibt es vielleicht doch so etwas wie spezifische Versuche, Denkbewegungen, die eben halt auch sowas wie Anfang und Ende haben.
Was ist denn das für ein Naturverständnis eigentlich? Also wenn man diesen kleinen Text liest, da liest man eben schon auch Hölderlin raus. Man liest vielleicht auch Kant raus, der auch ein, ich würde sagen, kein Wanderer, aber doch ein Spaziergänger war in sehr anderer Form als Heidegger. Und Kants Gestirnter Himmel und das moralische Gesetz klingen da auch irgendwie an. Also was ist das für ein Naturverständnis vielleicht einerseits und auch für einen Weltbezug?
Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Nun ist das Feld ja nicht so etwas wie zum Beispiel der Wald. Ernst Jünger hat ja 2 Jahre später einen Text veröffentlicht, der Waldgang heißt. Also damals ist man offensichtlich häufig spazieren gegangen als Dichter oder Denker oder wie auch immer. Und insofern ist das Feld so etwas schon wie eine kultivierte Natur, vielleicht im Unterschied zu so etwas wie einem wild wachsenden Wald, den es allerdings natürlich auch nur noch sehr selten gibt. Heidegger will darauf hinweisen, dass Natur doch, wie soll man sagen, gefälligst in dieser kultivierten Form zu erscheinen hat. Ich glaube, es geht hier eher um die Vorzüge des, sagen wir mal, dörflichen, antistädtischen, um das sozusagen, Lebens, also ja von ihm ausgehend auch Zuspruch für diese dörfliche, kleinstädtische, zurückgezogene, nicht in der Öffentlichkeit stattfindende Existenz. Und das kann man nun gewissermaßen in diesem Text, glaube ich, ganz handgreiflich auch fassen, dass er in ihm die Vorzüge eines solchen Lebens anspricht.
Andererseits könnte man es vielleicht auch tatsächlich so interpretieren, dass der Rückzug in die Provinzialität für Heidegger vielleicht auch ein Selbstschutz war, also vor der Konfrontation mit dem Fehltritt sozusagen, mit seiner anfänglichen Sympathie für den Nationalsozialismus und seinem, das haben Sie ja in der Auswertung der schwarzen Hefte eben auch doch deutlich gezeigt, beständigen Antisemitismus.
Naja, das mit dem beständigen Antisemitismus, darüber diskutieren wir ja noch. Also das würde ich jetzt zunächst einmal auch offen lassen, wobei ich jetzt also nicht natürlich die ganzen Probleme, die in den schwarzen Heften stecken, kleinreden will. Die Skepsis gegen die Öffentlichkeit finden wir schon vor den schwarzen Heften, also auch vor seinem Engagement für den Nationalsozialismus. Insofern würde man sagen, dass der Nationalsozialismus und dieses Sich-Aussetzen der Öffentlichkeit, das er da ja auch tatsächlich getan hat, indem er zum Beispiel auch Radioreden gehalten hat, was man sich kaum vorstellen kann bei Heidegger, insofern würde man da sagen, ist er sich da eher untreu geworden und ist dann eben nach dem Krieg eigentlich zu dem zurückgekehrt, was er hätte besser wissen können, dass sich Philosophie oder das, was er dann später Denken nennt, doch nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, jedenfalls nicht in seinem Stil.
Ich möchte zum Schluss, Herr Trafny, noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil der Osterspaziergang von Goethe der Ausgangspunkt für unsere kleine Gesprächsreihe ist über das Gehen und Spazierengehen. Das Verhältnis Heideggers zu Goethe ist ja durchaus ambivalent. Bezogen auf den Feldweg gäbe es ja eigentlich Parallelen, also die Kritik zum Beispiel an der Technik und am rasenden industriellen Fortschritt, die gibt es im Faust ja auch. Würden Sie da auch Parallelen vielleicht sehen, auch in dem Verhältnis, sich über das Gehen und Spazierengehen die Welt zu erschließen?
Ja, Sie haben ganz recht. Heidegger hat Goethe gewissermaßen ja als so einen Weimarer Klassiker betrachtet, nicht mehr viel mitzuteilen hat. Das hat sich dann tatsächlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in dieser Zeit, in der der Feldweg entstanden ist, geändert. Er hat sich Goethe sehr angenähert. Das zeigen auch die späteren schwarzen Hefte übrigens. Auch stilistisch, denn die Sprache des späten Heidegger beruhigt sich und wird in einer gewissen Hinsicht klassisch. Also insofern, ja, ich würde sagen, es gibt eine spezifische Nähe, vor allen Dingen in seiner späteren Denkzeit, ja.
Sagt der Philosoph Peter Trafny, Gründer des Heidegger-Instituts an der Universität in Wuppertal, über das Verhältnis von Gehen und Denken bei Martin Heidegger.